Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Herzlich willkommen zu Ausbruch, die Antirepressionswelle auf Radio Dreieckland 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de heute am 28. Juni 2020 oder in der Wiederholung am Montagvormittag. Durch die Sendung begleiten euch heute Beate und Conny und als Themen haben wir für euch unter anderem ein Interview mit Copwatch Frankfurt zu Racial Profiling. Es wird einen Beitrag zu rassistischer Polizeigewalt in Deutschland geben und einen Beitrag von Thomas Meyer-Falk unter anderem dazu, wie Mensch sich im Knast gegen die Gefängnisleitung wehren kann. Und wie immer haben wir aktuelle Kurzmeldungen und Terminhinweise für euch.
Viele Menschen trauern, viele solidarisieren sich mit George Floyd und seinen Hinterbliebenen. Möge er in Frieden ruhen, möge der Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika endlich ein Ende finden und mögen die Menschen frei und selbstbestimmt leben können. Das heißt, die Amis, diese alten RassistInnen. Aber wo fängt Rassismus an? Rassismus fängt nicht dort an, wo ein Bruder oder eine Schwester mal wieder gewaltsam zu Tode kommt. Rassismus sind nicht nur erschütternde, grausame Schwarz-Weiß-Bilder von schwarzen Sklavinnen und Sklaven in Amerika. Ein Rassist ist nicht erst ein US-Präsident, der andere Länder Shithole Country schimpft und seinem schwarzen Amtsvorgänger dessen Staatsbürgerschaft abspricht. Wer Rassismus sucht, der muss gar nicht so weit über den Teich blicken. Wer Rassismus sucht, der findet diesen auch im Schicksal von Nuri Jallo, der vor 15 Jahren verbrannt in einer Polizeizelle im Revier in Dessau, Sachsen-Anhalt gefunden wurde und bis heute auf sein Schicksal wartet. Möge er im Frieden ruhen. Sich selbst für ihre Rechte einsetzen konnten sie nicht, weil sie machtlos waren. Machtlos, wie so viele andere auch. Machtlos, wie die unzähligen schwarzen, jungen Männer und auch Frauen, die tagtäglich an deutschen Hauptbahnhöfen, in deutschen Innenstädten, auf deutschen Plätzen und in deutschen Grünanlagen vom Beamten kontrolliert werden, gefilzt werden, schikaniert werden. Warum werden die schikaniert?
Because we're black!
Weil sie schwarz sind, werden sie schikaniert. Woher ich das weiß? Weil ihre weißen Freunde eben direkt nebendran nicht kontrolliert werden, weil sie weiß sind.
Ja, das war ein kurzer Ausschnitt aus einem Redebeitrag von der Demonstration gegen Rassismus in Gedenken an den schwarzen US-Amerikaner George Floyd, die am 6. Juni in Freiburg stattgefunden hat. Ja, um die angesprochenen Themen Racial Profiling bis hin zu massiver Polizeigewalt mit Todesfolge soll es auch in den nächsten zwei Beiträgen hier in der Ausbruchssendung gehen.
Racial Profiling beschreibt die diskriminierende Verwendung von Zuschreibungen wie ethnische Zugehörigkeit, phänotypische Merkmale, nationale Herkunft und andere als Grundlage für polizeiliche Identitätskontrollen und Durchsuchungen ohne konkretes Indiz. Über das Thema Racial Profiling und darüber, welche Möglichkeiten der solidarischen Intervention es gibt, spreche ich heute mit Daniel und Miguel von Copwatch Frankfurt. Ja, Daniel und Miguel, auf der Homepage schreibt Copwatch von einer Normalität des Racial Profiling. Was bedeutet ihr das denn, wenn ihr bei Racial Profiling von Normalität sprecht?
Also Normalität heißt bei uns eben das, was du gerade beschrieben hast, nämlich die Tatsache, dass ein bestimmter Personenkreis nonstop rassistischen Polizeikontrollen ausgesetzt ist, eben so normal ist, dass inzwischen also weder auffällt, noch dass es in irgendeiner Form in Frage gestellt wird. Deswegen ist eigentlich einer unserer Hauptanliegen tatsächlich zu das wieder zu denormalisieren, nämlich das wirklich in Frage zu stellen und einfach darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier diesen Zustand als gegeben hinnehmen, der eigentlich viele Personen einem alltäglichen Ausnahmezustand gleichkommt.
Darf die Polizei des Menschen aufgrund ihrer beispielsweise Hautfarbe oder ihres Akzents zu kontrollieren, obwohl ansonsten kein Verdacht vorliegt, irgendwas, eine Straftat begangen zu haben oder so?
Natürlich nicht. Also das wurde auch schon richterlich festgelegt. Und ich glaube, die wenigen Prozesse, die in der Hinsicht gewonnen wurden, waren, weil Polizisten zu unvorsichtig waren und das dann tatsächlich so gesagt haben, ja, wir haben die Person kontrolliert, weil die einzige schwarze Person im Zug war oder sowas. Okay. Dann, also das sind so die klassischen Fälle, wo tatsächlich Prozesse gewonnen wurden und irgendwie auf zum zivilrechtlichen Wege es geschafft wurde, zumindest festzustellen, dass die Personenkontrolle rechtswidrig war.
Wie ist denn eure Einschätzung, die ihr vielleicht auch aus Beratungssprächen, die ihr ja für Betroffene anbietet, wie sich diese Erfahrung mit Racial Profiling, rassistischen Kontrollen auf die Betroffenen auswirken?
Sehr unterschiedlich. Also das ist natürlich auch eine individuelle Frage immer, wie eine Person mit so einer Situation umgehen kann und ob sie was für Werkzeuge sie hat, um damit umzugehen. Im Allgemeinen kann man natürlich schon sagen, dass kein Mensch möchte gern einfach so kontrolliert werden, und wenn es dann auch zu Gewalttätigkeiten kommt, sind das oftmals stark traumatisierende Erlebnisse, die Menschen eben nicht nur in der Situation selbst belasten, sondern oft auch für wie eben traumatische Erfahrungen eben sind, eben das weitere Leben oder den weiteren Alltag natürlich stark beeinträchtigen, ob das jetzt dann Schlaflosigkeit ist oder Ängste, sich im Öffentlichkeit aufzuhalten oder das Meiden von bestimmten Orten.
Ja, ich dachte ja eben auch schon dran bei den Strategien gegen Racial Profiling, dass eben so diese psychische Dimension auch total wichtig ist, also sich da gegenseitig zu unterstützen. Und sind ja auch sehr junge Leute schon davon betroffen, und dann muss man das irgendwie einordnen, und im schlimmsten Fall gibt man sich selbst noch irgendwie die Schuld, was natürlich immer so auch dargestellt wird. Das ist ja auch Teil von so rassistischen Mikroaggressionen auch, ist eben Leute als kriminell darzustellen oder eben zu stigmatisieren. Und da ist, glaube ich, ist einerseits auch eine große Verletzung dann auf einer strukturellen Ebene, aber da wäre auch was, wo man sich halt gegenseitig unterstützen muss oder auch andere Leute unterstützen kann.
Und über die Betroffenen jetzt hinausgehend, hat diese Praxis von rassistischen Polizeikontrollen, die ja eben meistens nicht im Verborgenen, sondern auf öffentlichen Plätzen stattfinden, eurer Einschätzung nach auch eine gesamtgesellschaftliche Wirkung? Was wird damit transportiert? Was ist daran über diese individuelle Ebene hinausgehend eurer Einschätzung nach problematisch?
Eine Sache, die wir auch immer wieder gerne sagen, ist, also natürlich hat Racial Profiling eine Funktion. Also das ist quasi eindeutig eine Markierung. Je nachdem, auf welcher Seite man steht, gibt es da unterschiedliche Adressaten. Also der eine Adressat sind natürlich die Personen selbst, wenn denen klargemacht wird, von, wie Daniel schon meinte, schon von Jugend auf klargemacht wird, dass sie nicht dazugehören. Die eine Richtung, und auf der anderen Seite hast du das, was sich, glaube ich, Mehrheitsgesellschaft nennt, ist, sagen wir mal, der dominante Teil der Bevölkerung, dem wird natürlich auch was damit signalisiert, ne? So eine Deutlichmachung so einer rassistischen Gesellschaft und wo gehört man hin, wo ist die eigene Positionierung, welche Leute werden markiert, welche Leute werden ausgeschlossen, welche Leute werden poliziert, ne? Ja, ich denke, das ist so eine ganz wichtige, oder vielleicht einer der wichtigsten Aspekte überhaupt von Racial Profiling, nämlich genau das Ziehen dieser Grenze, ne?
Ja, so. Ich weiß nicht, ob das was Freiburg-Spezifisches ist, aber hier ist es so, dass immer mehr Orte als sogenannte gefährliche Orte definiert werden, bei denen es dann eben rechtens ist, verdachtsunabhängige Kontrollen einfach so durchzuführen. Zufälligerweise sind diese gefährlichen Orte die Orte, an denen besonders viele People of Color so ihre Freizeit verbringen. Das ist schon.
Ja, zu gefährlichen Orte könnte ich vielleicht auch noch ein paar Takte sagen.
Ja, gerne.
Also gefährliche Orte ist tatsächlich so eine Konstruktion, die der Polizei wirklich ziemlich willkürlich Macht einräumt. Mhm. Und das Absurde daran ist ja, dass die Polizei selbst diese Orte bestimmen kann. Ne? Mhm. Das heißt, die Polizei hat das Recht, gefährliche Orte zu deklarieren. Und ja, und dort gibt es eben diese anlasslosen Kontrollen. gefährliche Orte abzuschaffen, wäre zum Beispiel ein ganz guter Weg auf in eine etwas demokratischere Gesellschaft.
Ich würde da noch kurz, das ist ja ein rechtlicher Terminus, diese gefährlichen Orte, kriminalitätsbelastete Gebiete und wie es nicht heißt in verschiedenen Landesgesetzen, aber genau, also wenn wir schon beim Rechtlichen sind, so das andere, was sozusagen das rechtliche Einfallstor ist für Racial Profiling, ist eben über das Bundespolizeigesetz, dass die Bundespolizei, früher Bundesgrenzschutz, im Umkreis von 30 Kilometern von Bahnhöfen und Häfen und Flughäfen eben verdachts- und anlassunabhängig kontrollieren kann. Und das ist in Städten eigentlich auch ein sehr breites Gebiet. Also eigentlich haben sie immer eine rechtliche Grundlage. Es ist halt wirklich so, wenn sie sich nicht total in einem Gerichtsverfahren total verplappern und sagen, sie haben jemanden wegen der Hautfarbe oder so kontrolliert, dann können sie sich eigentlich immer rausreden und haben gesetzliche Grundlagen.
Genau, also Abschaffung der gefährlichen Orte war jetzt so ein Punkt, den ihr genannt hattet, wie man so Racial Profiling vorbeugen könnte. Gibt es da seitens von CopWatch oder von euch noch weitere Ideen oder Forderungen, was sich rechtlich oder vielleicht auch in den Strukturen der Polizei oder darüber hinaus ändern müsste, um diesem Racial Profiling den Boden zu entziehen? Wo seht ihr da noch Ansatzpunkte?
Ich denke, deshalb habe ich das noch gesagt, überhaupt die Verdachts- und Anlassunabhängigen Kontrollen abzuschaffen, wäre total wichtig, um die Polizei halt besser auch kontrollieren zu können. Im ganz bürgerlichen Sinne wäre halt eine richtige Kennzeichnungspflicht in allen Bundesländern, die auch einheitlich umgesetzt wird und irgendwie nachvollziehbar ist und nicht kompliziert ist, total wichtig, damit man halt auch einzelne PolizistInnen, was heißt belangen kann, aber zumindest sich über deren Verhalten beschweren kann, dann wäre ein weiterer Schritt auch in so einem bürgerlichen Rahmen eigentlich noch eben eine unabhängige Kontroll- und Beschwerdestelle, dass wenn man die Polizei oder einzelne PolizistInnen anzeigen will, man eben nicht zur Polizei selbst gehen muss, weil das wird einem dann mit verschiedenen Sachen eben verunmöglicht. Es gibt auch noch mehr. Ich lass dich mal reden, Miguel.
Ja, also uns fällt, glaube ich, ziemlich viel ein, was sich ändern müsste. Ich werde das mal so ein bisschen allgemeiner halten. Also, worum wir nicht rumkommen tatsächlich, ist dafür zu sorgen, dass eine weitgehende Entrechtlichung von Polizei stattfindet. Leider fand zuletzt und auch aktuell das Gegenteil statt, nämlich dass die Polizei mit immer mehr Rechten ausgestattet wird. Es gibt immer mehr, also diese ganzen Novellierungen der Polizeigesetze in allen möglichen Bundesländern, ich glaube inzwischen ist das auch überall durch, dann auch darauf hinzuweisen, dass die Polizei, obwohl sie immer so tut, dass es nicht sei, ein echter politischer Player ist, die eben einfach immer auch selber dafür sorgt, dass Politik in ihrem Sinne stattfindet. Genau, das heißt also eine Entrechtlichung der Polizei, eine Einschränkung der Budgets der Polizei, eine gesellschaftliche Kontrolle der Polizei. Das sind alles so Sachen, die wahnsinnig wichtig sind. Und mit gesellschaftlicher Kontrolle, das hat Daniel ja schon ein bisschen ausgeführt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu überlegen, wie das stattfinden könnte. Also unabhängige Beschwerdestellen. Aber das sind zwar so Bausteine, die immer wieder auch genannt werden, aber tatsächlich bringen die natürlich nur so lange was, solange es auch ein politisches Interesse gibt, dass sich daran was ändert. Und solange Staatsanwaltschaften und Richterinnen und Richter sich immer wieder vor gewalttätige Polizistinnen stellen, wird auch das uns nur ein Stück weiterbringen. Ne?
Und also ich würde da noch anfügen, ich glaube, dass wir da auch viel von den Prozessen, die gerade in den USA vonstatten gehen, halt lernen können. Also der Punkt zum Beispiel, das Budget der Polizei einzuschränken, und dann in Klammern dahinter und andere Budgets damit dann zu erhöhen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil also die Frage, letztendlich soll die Polizei ja irgendwie, hat ja so ein Sicherheitsversprechen und die Frage ist ja, wie wird eine Gesellschaft eigentlich sicher? Wird die sicherer, indem man eine Polizei hat, die mit allen möglichen Befugnissen ausgestattet ist und bewaffnet an jeder Straßenecke steht? Oder wird sie sicherer, indem es den Menschen besser geht, indem Perspektiven geschaffen werden.
Ja, vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis an die Hörerinnen. Am 5. Juli wird in Freiburg auch eine Demonstration stattfinden gegen eine Verschärfung der Polizeigesetze hier in Baden-Württemberg. Zum Abschluss an euch noch die Frage, die mir persönlich auch sehr auf den Nägeln brennt, was ich denn tun kann, so wenn ich einer Kontrolle begegne, von der ich annehme, dass sie rassistisch motiviert ist.
Zum einen muss man natürlich sagen, es gibt nicht das eine richtige Verhalten, aber es gibt viele, glaube ich, verschiedene Arten, sich zu verhalten, die richtig sind oder richtig können. Natürlich ist alles situativ, nicht jede Situation ist gleich. Es gibt Situationen von massiver Polizeigewalt. Es gibt Situationen, die sind so sozusagen das, was wir mit normal meinten oder normalisiert meinten, nämlich diese einfach Personalienkontrollen. Also sich solidarisch verhalten, wie funktioniert das? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also liegt natürlich auch an der eigenen Verfasstheit, ob man sich auch gerade traut oder nicht. Ich würde sagen, stehen bleiben ist schon mal immer eine ganz gute Sache. Wenn man sich traut zu sprechen, kann man ja auch die Polizisten ansprechen. Also man muss ja auch nicht immer die Person ansprechen, man kann die Polizisten ansprechen. Wenn man das Gefühl hat, hier geht es irgendwie zu ruppig zu Gange, kann man filmen. Das ist nicht verboten. Ich meine, es gibt da unterschiedliche Gerichtsurteile zu, aber im Allgemeinen ist das nicht verboten zu filmen. Man muss nur irgendwie auch dabei schauen, dass man kein Audio aufnimmt. Bisschen tricky, aber ist halt so. Und aber auch bei dem Filmen, wenn man das tun möchte, würde ich persönlich nicht die Personen filmen, sondern schon auch die Polizisten. Ich glaube, dann auch stehen zu bleiben und vielleicht auch ein paar Worte mit der Person zu wechseln und zu sagen, ey, was auch immer, ob man gerade die richtigen trösten Worte hat oder was auch immer, oder vielleicht weiß man noch, wie man die Person irgendwie unterstützen kann, wie auch immer. Also ich glaube, sich irgendwie zu verhalten, ist schon mal richtig. Ist schon mal besser, als einfach nur dran vorbeizulaufen. Irgendwie auch der Polizei zu signalisieren, dass man das beobachtet und sich auch anschaut, ob die sich irgendwie im Rahmen dessen, was sie dürfen, korrekt verhalten. Ne? Sonst müsste man wirklich an konkreten Beispielen sprechen, was vielleicht geht und was nicht geht. Also.
Ich würde noch einen konkreten Satz dazu sagen. Also man kann natürlich der Person signalisieren, dass man jetzt nicht zuguckt, weil man sich das einfach angucken will, sondern kann sagen, ich bleibe hier stehen und wenn was ist, kann ich Zeuge sein. Damit weiß die Person, dass man sozusagen, damit hat man sich positioniert und ist auf der Seite der Person.
Schwierig wird es natürlich, wenn die Leute dann mitgenommen werden. Dann, aber gerade dann kann man zum Beispiel, die Leute werden immer gegen ihren Willen mitgenommen, aber wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt vielleicht auch eine heikle Situation, kann man der Person sagen, wie heißt du oder heißen sie, anbieten, vielleicht einen Anwalt zu organisieren oder sowas. Das geht auch alles. Ja. Also wahnsinnig viel Spielraum in dieser Situation, den man nutzen kann. Natürlich wird dann die Polizei immer sagen, verschwinden sie. Man kriegt Platzverweise, also die werden einen immer androhen, aber in der Regel sind sie zu selten dem beschäftigt, was sie gerade tun. Und als weiße Person ist man da auch im Allgemeinen weniger in der Gefahr ausgesetzt. Ne?
Ich denke, so ein Gespräch nach der Kontrolle ist auch gut, eben auch aus diesem, was wir vorhin angesprochen hatten, diese psychischen Auswirkungen davon, um halt einfach, es kann auch ein ganz kurzes Gespräch sein, aber einfach nur zu zeigen, ich habe das gesehen und ich finde das nicht in Ordnung und dass man das halt auch als rassistisch markiert oder so. Ne? Das ist, denke ich, schon auch eine Form von Unterstützung.
Also unser Motto ist ja, we look out for each other. Und wir finden auch, dass das irgendwie alle tun sollten. Also verhaltet euch solidarisch. Es gibt immer wieder Prozesse von Betroffenen. Geht dahin, unterstützt die Person, spendet. Also spenden ist, finde ich, immer das Mindeste, was man tun kann. Wir selbst werden in Zukunft auch mehr Fundraising-Kampagnen machen. Uns kann man auch Geld spenden. Es gibt aber auch andere Corporate-Gruppen. Was wir machen, ist klassische Menschenrechtsarbeit und das kostet Geld. Und das, was irgendwie alle, was fast alle, nicht alle, aber was die meisten schon tun können, ist zumindest das mit Kohle zu unterstützen und Präsenz natürlich.
Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Und ja, wir von Ausbruch wünschen euch ganz viel Erfolg für eure politische Arbeit.
Dieses Interview haben wir vor der Sendung geführt und haben es hier gekürzt gesendet. Das Interview in voller Länge findet ihr aber auf freieradios.net oder auf rdl.de zum Anhören.
Ja, dass es rassistische Polizeigewalt gibt und auch hier in Deutschland viele People of Color davon betroffen sind, ist nichts Neues. auch in Radio Dreieckland, wurde von einem zufällig beobachteten Fall von Gewalt gegen eine Person of Color auf dem Polizeirevier Süd in Freiburg im Oktober letzten Jahres berichtet, in dem Beitrag »Nichts, was vor unserer Stadtgrenze Halt macht«. Darin wird die Beobachtung durch eine Aktivistin von Gewalt gegen diese Person berichtet und eine Anfrage von Radio Dreieckland an die Polizei gestellt. Die Antwort vom Revier erhärtet den Verdacht, dass es sich um Polizeigewalt handelt und dass davon eine Person of Color betroffen ist, zeugt von alltäglicher rassistischer Polizeipraxis in Deutschland. Viele Nichtweiße erleben schikanöse Behandlungen, etwa anlasslose Kontrollen und brutales Vorgehen der Polizei nicht zum ersten Mal. Bundesweit sind seit dem Mord an Uri Jalloh im Jahr 2005 mindestens 10 Todesfälle aus den vergangenen Jahren bei Polizeieinsätzen in Polizeigewahrsam oder in staatlichen Einrichtungen bekannt, bei denen die Annahme im Raum steht, dass sie mit der Hautfarbe der Opfer in Verbindung stehen. Die Kampagne Dead in Custody spricht sogar von 159 Todesfällen von schwarzen Menschen und Menschen of Color in Gewahrsamssituationen in Deutschland seit 1990. Das antirassistische Bündnis gründete sich anlässlich des Black Lives Matter Monats vor einem Jahr im Juni 2019. Es dokumentiert Todesfälle von schwarzen Menschen und People of Color durch Polizei und Sicherheitskräfte und fordert grundsätzliche Veränderungen. Nachfolgend ein paar Ausschnitte aus einem Interview in der Zeitung Analyse und Kritik vom 15. Juni 2020 zwischen dem Journalisten Paul Tietjik und Mitgliedern der Recherche-AG des Dead in Custody Bündnisses Nico Fochler und Katharina Schönes. Nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei habt ihr eine Studie angekündigt, die sich mit dem Tod von schwarzen Menschen und Menschen of Color im Gewahrsam beschäftigt. Seit 1990 habt ihr bisher 159 Fälle registriert. Über diese erschreckende Zahl hinaus, was ist euch aufgefallen bei der Recherche? Wir wollen aufzeigen, dass es hier genauso Fälle wie in den USA. Sie sind nicht weniger schlimm. Eine Sache, die sich bei Todesfällen von Rassismusbetroffenen durchzieht, ist, dass Polizistinnen oder Sicherheitsmitarbeiterinnen fast immer ohne Strafe davonkommen. Sie müssen nichts befürchten, wenn es wieder passiert. Wir haben nicht bei allen Fällen genaue Informationen. Manchmal sind es nur ein paar Sätze, sodass wir nicht immer rekonstruieren können, was im Einzelnen passiert ist. Aber es gibt auch andere Fälle, bei denen mehr Einzelheiten bekannt sind, vor allem, wenn sich um diese Fälle Initiativen gegründet haben, die das dokumentiert und versucht haben, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ganz häufig sind typische Kontaktsituationen mit der Polizei der Ausgangspunkt. Das sind zum Beispiel sogenannte anlasslose Kontrollen, Racial Profiling, das ein viel breiteres Problem darstellt als die Fälle, die dann zum Tod führen. Das müssen wir natürlich zusammen diskutieren. Etwa ein Drittel der Fälle sind Erschießungen oder physische Gewaltanwendungen durch die Polizei, zum Beispiel zu Tode prügeln, Ersticken oder Brechmittelfolter. Ungefähr die Hälfte sind Selbsttötungen in Haft, Abschiebehaft oder Gewahrsamsituationen. Das sind die zwei großen Blöcke. Dann gibt es Kategorien, wie auf der Flucht vor der Polizei zu Tode gekommen und ganz wenige Fälle, wo die Todesursache unklar ist, aber es sich zum Beispiel um unterlassene Hilfeleistung in Haft- und Gewahrsamssituationen handeln könnte. Tatsächlich sind relativ viele der Fälle, die wir recherchiert haben, auch sogenannte Suizide in Haft oder in Abschiebehaft. Wir nehmen diese Fälle aus zwei Gründen mit rein. Erstens, weil wir die Sicht vertreten, dass es keinen Freitod im Knast gibt. Und zweitens dürfen wir den Angaben der Behörden nicht trauen. Das zeigt sich im Fall Uri Jalloh. Da wurde auch die ganze Zeit von Suizid gesprochen. Mittlerweile ist klar, dass es nicht so war. Wir müssen davon ausgehen, dass es weitere solche Fälle gibt und dass wir noch nicht auf alle gestoßen sind. Wir versuchen weiter zu recherchieren. Auf unserer Website rufen wir auch dazu auf, dass sich Menschen, die von Fällen wissen, die noch nicht aufgeführt sind oder mehr Details zu den jetzigen Fällen haben, bei uns melden. Die Kampagne fordert, dass die Straffreiheit für TäterInnen aufhört, dass Todesfälle aufgeklärt werden und dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Damit ihnen klar wird, dass es so nicht weitergehen kann und es Folgen haben wird, wenn sie wieder Menschen ermorden. Es ist auch wichtig, Solidarität mit den Angehörigen zu zeigen. Was immer wieder passiert ist, dass Getötete im Nachhinein kriminalisiert werden, um die Gewaltanwendung zu rechtfertigen. Mal ist es, weil eine Person ein Dealer gewesen sein soll, mal soll sie ein Messer gehabt haben. Und häufig stimmt es einfach nicht. Man sieht auch immer wieder, auch bei nicht tödlicher Gewaltanwendung, dass die Narrative der Polizei oftmals unhinterfragt übernommen werden, sei es in Medienberichten oder im weitesten Sinne von der Mehrheitsgesellschaft. Das muss aufhören. Dann gibt es auch Forderungen, die ohnehin schon die ganze Zeit erhoben wurden. Eine Sache wäre zum Beispiel, dass die Polizei wieder stärker aus dem Leben der Leute gedrängt werden muss, damit nicht erst solche Kontaktsituationen entstehen, die dann tödlich enden. Das hieße endlich, die anlasslosen Kontrollen abzuschaffen, um den öffentlichen Raum für alle Menschen sicher zu machen. Und generell ist es wichtig, dass struktureller Rassismus als Problem anerkannt wird. Auf den Vorwurf des Rassismus antwortet die Polizei meist mit: Es gibt keinen Rassismus hier bei uns. Eine konkretere Forderung ist die Einrichtung unabhängiger Beschwerde- und Ermittlungsstellen. Denn gerade gibt es keine Instanz, die die Polizei kontrolliert. Sie ermittelt gegen sich selbst. Es ist nicht zu erwarten, dass dabei viel herauskommt. Dies waren Inhalte aus dem Interview in der Zeitung Analyse und Kritik. Unter www.polizei-gewalt.com wurde für Benutzerinnen eine leicht zugängliche Form einer Dokumentationsstelle eingerichtet. Wenn ihr Opfer oder Zeugin von rassistischer Polizeigewalt geworden seid, könnt ihr euch dort melden. Eine Telefonnummer ist auf der Seite zu finden.
Ihr habt gerade gehört von René Binamé, Où l'on apprend quand on tout a gagné. Und aus der Sicherungsverwahrung in der JVA Freiburg berichtet für uns nun unser Redaktionskollege Thomas Meyer-Falk mit ein paar kurzen News und der Überlegung, wie Mensch sich gegen die Gefängnisleitung wehren kann. Anschließend hat er auch noch einen Buchtipp für euch.
Sommerliche Grüße aus dem Freiburger Gefängnis. Heute zu Anfang ein paar Kurzmeldungen und danach eine kleine Übersicht zum Thema: Wie wehre ich mich gegen die Gefängnisverwaltung? Also zu den Kurzmeldungen. Zum einen arbeiten nun die Freiburger Knastbetriebe seit dem 2. Juni wieder. Die Anstaltsleitung legt Wert auf die Nutzung der Mund-Nase-Masken, gefertigt aus Knastleintüchern. No mask, no work. So steht auf den amtlichen Aushängen hier tatsächlich. Zum anderen hat die von den Insassen gewählte Insassenvertretung aus Freiburg nun eine Petition gegen das Besuchsverbot gestartet. Denn immer mehr Gefangene und vor allem auch deren Angehörige, Freundinnen und Freunde leiden unter dem Verbot. Die spärlichen Skype-Möglichkeiten gleichen die fehlenden Besuche nicht ansatzweise aus. Andere Bundesländer sind da weiter, ob Hamburg oder auch Sachsen. Dort sind Besuche längst wieder möglich. Ja, und nun zu den Möglichkeiten, sich gegen Maßnahmen der Haftanstalten zu wehren. Ich muss gerade an die teils recht originellen Protestformen in der JVA Bruchsal denken. Ob es Gefangene der Polsterei waren, die alten Käse in das Sitzpolster von Stühlen einnähten. Oder Herr K., der in der Knastwäscherei mit viel Ausdauer die Klettverschlüsse der Kampfanzüge einer Knast-Sondereinheit zerstörte. Aber im Folgenden beschränke ich mich auf die legalistischen Varianten. Eine habe ich in der Kurzmeldung schon angedeutet, die gute alte Petition. In der Regel gilt für sie, dass das Ergebnis gegen Null tendiert. Die Eingabe wird gerichtet an den Petitionsausschuss des Landtages oder die Bürgerbeauftragte oder auch den Justizminister. Wird ihr eine ansehnliche Liste mit Unterschriften von InsassInnen beigelegt, kann sowas aber durchaus etwas in Bewegung setzen. Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, dass nicht immer Gefangene dazu zu bewegen sind, sich durch eine Unterschrift zu beteiligen. Denn nicht wenige fürchten sich vor Nachteilen im weiteren Vollzugsverlauf. Erfolgreicher sind da schon die Anträge ans Landgericht auf gerichtliche Entscheidung. So werden konkrete Maßnahmen gerichtlich überprüft und oft genug dann auch beanstandet. Von Nacktausziehen vor Ausgängen, Briefbeschlagnahmen und vieles, vieles mehr. Auch Angehörige und sonstige Dritte können diesen Weg gehen, wenn sie von Maßnahmen betroffen sind, zum Beispiel bei Besuchsverboten. In Freiburg muss Mensch freilich viel Geduld mitbringen, da Verfahren beim Landgericht durchaus Jahre dauern können. Mehrere Insassen haben sich im Nachgang wegen der überlangen Prozessdauern Geldentschädigungen eingeklagt. Dafür, dass in Gefängnissen, deren BewohnerInnen und Bewohner eigentlich beigebracht werden soll, sich künftig an Gesetze zu halten, so zumindest der Anspruch, werden die Rechte der Betroffenen reichlich oft verletzt. Und da rede ich mal nur von den reichlich spärlichen gesäten Rechten, die das Justizvollzugsgesetzbuch hergibt. Selbst diese minimalen Vorgaben werden vielfach nicht eingehalten. Weitet man den Blick auf menschenrechtlicher Ebene, muss freilich zugestanden werden, dass es hierzulande nicht ansatzweise so brutal zugeht wie in anderen Staaten. Allerdings mehren sich die Stimmen, die in der Freiheitsentziehung in einem Gefängnis eine grundlegende Verletzung elementarer Menschenrechte sehen. In einem bestehenden politischen System dürfte eine Überwindung von Strafanstalten aber eher nicht zu erwarten sein. Auch wenn sogar ehemalige Knastdirektoren fordern, schafft die Gefängnisse ab. So beispielsweise Thomas Galli in der Wochenzeitung Die Zeit vom 14. Mai 2020. Ehemaliger Leiter der JVA Zeithain. So bleibt am Ende erstmal nur die Inanspruchnahme der bürgerlichen Instrumente. Wenn man sie effizient nutzt, kann das durchaus Wirkung zeigen. Zeit, Ausdauer und ein dickes Fell sind aber wichtige Voraussetzungen, denn kein Knast lässt sich gern von Gefangenen vorwerfen, Recht und Gesetz zu verletzen. Aber alles zu schlucken und hinzunehmen, sollte eigentlich auch keine sinnvolle Strategie sein. Und je mehr Unterstützung Gefangene von der Welt vor den Mauern erhalten, umso eher halten sie solche Auseinandersetzungen durch. Herzliche und solidarische Grüße, ihr und euer Thomas. Ja, und heute habe ich auch eine Leseempfehlung für euch. Vor wenigen Wochen erschien im Herder Verlag ein Bildband, der viele Einblicke hinter die Mauern der JVA Freiburg bietet. Ergänzt um zahlreiche textliche Beiträge. Als Herausgeberin zeichnen die FilmemacherInnen Reinhard Detmer-Finke, die Fotografin Britt Schilling, nebst dem ehemaligen Chefredakteur der Badischen Zeitung Thomas Hauser verantwortlich. Auf rund 110 Seiten werden im DIN A4-Format zahlreiche Innenansichten von Zellen und sonstigen Örtlichkeiten der Freiburger Haftanstalt gezeigt. Die Autorinnen und Autoren der Textbeiträge reichen vom ehemaligen Leiter der Anstalt, Thomas Rösch, bis hin zu Inhaftierten. Rösch erhielt Gelegenheit, sich zum Phänomenbereich Gewalt hinter Gittern zu äußern, allerdings nur was Gewalt der Insassen untereinander angeht. Eine Lörracher Geschichtslehrerin, Anita Vierner, die zugleich auch einen Abikurs in der Haftanstalt unterrichtet, berichtet über ein spannendes Projekt über das Freisein. Sie hatte ihrer Klasse in Lörrach und der im Knast die Frage vorgelegt, was für sie jeweils Freiheit bedeute. Weitere Themen sind die Architektur von Gefängnissen, die Geschichte der JVA Freiburg, wobei insbesondere die Zeit im Dritten Reich noch eine Aufarbeitung harrt. Bis hin zu einem Plädoyer für die Abschaffung von Haftanstalten des ehemaligen Gefängnisleiter Galli. Aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung habe ich einen Beitrag beigesteuert und schreibe dort über die verwüsteten Leben. Wer mag, kann übrigens nun an der Außenmauer der JVA großformatige Fotos von Insassen anschauen. Allerdings nur von hinten fotografiert. Die Ansichten von vorne können nur die Gefangenen sehen, denn diese Fotos wurden nur an der Innenseite der Mauer aufgehängt. Ein Fotoprojekt, das dann in dem Buch eine Weiterführung und Ergänzung findet. Alles innerhalb des 900-jährigen Stadtjubiläums. Das Buch kostet 15 Euro und der Titel lautet Strafraum Absitzen in Freiburg. Wie gesagt, erschien im Herder Verlag.
Ja, das war die Anti-National Base Crew mit What We Gonna Do. Und als nächstes hören wir Kurzmeldung mit Emma. Was ist es? B.
Freiburg. Für den 15. und 16. Juni waren zwei Gerichtsprozesse in Zusammenhang mit Hausbesetzung in Freiburg angekündigt. Der erste Prozess wegen der Hausbesetzung in der Güntramstraße im Dezember 2018 fand gar nicht statt, da er kurz vor seinem Beginn abgesagt wurde. Der Prozess wegen der zweiten Besetzung der POVA, die Polizeiwache leerstehend, ehemalig im Besitz des Landes Baden-Württemberg, während die Squatting Days im Oktober 2019, die wurde hingegen nicht abgesagt. Das Gericht beschloss, die Strafe ein wenig zu senken, anstatt die angeklagte Person freizusprechen. Als Antwort auf diesen Urteil demonstrierten um die 80 Menschen am gleichen Abend durch Freiburg. Eine Zitat aus dem Blog dwg.noblogs.org. Etwa 80 Menschen besuchten verschiedene Akteurinnen der Freiburger Wohnraumpolitik und ehemals besetzte Häuser und füllten die Straßen mit Leben. Am Ende wurden dann an der Vermögensverwaltung des Landes Baden-Württemberg gekornert, um diese Schandfleck etwas positiver zu besetzen. Hamburg. Der seit Dezember 2018 andauernden Elbchaussee-Prozess neigt sich sein Ende zu. Die Öffentlichkeit, die vom Prozess praktisch seit seinem Beginn ausgeschlossen worden war, darf nun endlich wieder mit im Saal sitzen, und das seit dem 17. Juni, Tag, wo der französische Genosse Loïc eine 15-seitige politische Erklärung verlesen hat. Und ich denke, dass es in diesem Verfahren 0% Chance auf einen Rückfall gibt, da der Grund verschwunden ist. Es wird nie wieder ein G20 in Hamburg geben. Ein paar Tage später hielt dann die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer. Sie forderte 4 Jahre und 9 Monate Haft direkt nach dem Urteil für Loïc und 2,5 bis 3 Jahre für die Aktivistin aus Rhein-Main. Wir verlinken natürlich Loïcs Erklärung unter der Webseite der Sendung. Die nächsten Termine finden am 3., 9. und am 10. Juli statt. Am 3. wird die Verteidigung der Angeklagten aus Offenbach ihr Plädoyer halten, und die letzten Worte der Angeklagten werden am 9. Juli sein. Für diesen Termin kündigte Loïc in seiner Erklärung vom 17. Juni an. Meine nächste Erklärung wird einen Text enthalten, der von einem G20 ohne Polizei ausgeht, was ich als Alternative zu ihrem Gipfel ansehe, sowie eine Kritik an der industriellen Zivilisation und den erneuerbaren Energien des grünen Kapitalismus. Ich werde in ihrem Gericht außerdem einen Comic mit Kartoffelmenschen präsentieren, die ich im Gefängnis gezeichnet habe und in dem ich erkläre, wie sich alle Staaten der Welt ihre Atombombe erledigen könnten. Ja, nach 1,5 Jahre Verhandlung will das Gericht sein Urteil verkünden. Es gibt für jeden kommenden Termin eine Kundgebung vom Hamburger Gericht. Am 3., 9. und 10. Juli um 8.30 Uhr mit Kaffee, Keksen und viel Solidarität für die Angeklagten. Wuppertal, Solingen. Autonome Antifaschistinnen aus den 90er haben Anfang Juni eine ausführliche Recherche über den Vormann des Verfassungsschutzes Johannes Pietsch veröffentlicht. Wir müssen euch mitteilen, dass Jan Johannes Pietsch als Vormann des Verfassungsschutzes von Juni 89 bis Ende Januar 99 auf unsere Strukturen in Wuppertal und seit dem Solinger Brandanschlag vom 29. Mai 93 auch auf die linke Strukturen in Solingen angesetzt war. Er hat für den VS NRW und den Wuppertaler Staatsschutz spioniert. Er hat sich 10 Jahre lang in zahlreiche politische Strukturen, persönliche Beziehungen und sogar Familien eingeschlichen, um die persönlichen Lebensgeschichten der politisch engagierten Menschen in unserer Region in zahllosen Einzelfällen an das VS verraten. Mit wechselnden Aufträgen hat er uns als Spitzel im Auftrag des Staates willkürlich ausgekundschaftet und beschlichen, behorcht und belauert, beschattet und beschissen. Die autonome Antifaschistin laden euch übrigens dazu ein, beim neuen Schnüffler-Aktionstag, neue Folge, mitzumachen, um einen Autokurso mit den Betroffenen des Verrats zu fahren. Von der Haustür von Jan Pietsch zu den Häusern der Stadtschützer Udo Stürmer und Hans-Peter Meinecke, von das Haus des Vormannführers Hans und zu den Häusern des VS-Leiters Fritz Achim Baumann und des Innenministers Herbert Schnorr. Leipzig. Am 10. Juni 2020 veranstalteten bewaffnete Bullen die größte Hausdurchsuchungswelle gegen linken Aktivismus in Leipzig seit Jahrzehnten. Die Razzien fanden zwar parallel statt, wurden aber unterschiedlich von den Cops begründet. Diese Propagandaaktion blieb nicht unbeantwortet. Am gleichen Abend lief eine kraftvolle Demonstration durch die Stadt und es folgte eine unruhige Nacht für Leipziger Cops. Es gab in einigen Städten Deutschlands Solidaritätsbekundung. Frankfurt. Am 17. Juni durchsuchte das BKA 2 Gebäude in Frankfurt. Vorgeworfen werden Straftaten gegen das Bundesverwaltungsgericht am 1. Januar 2019 in Leipzig. Die Ermittlungen laufen gegen die beschuldigte Person und mindestens zwei weitere unbekannte Personen wegen vermeintlicher Bildung einer terroristischen Vereinigung. Es gab am gleichen Abend eine Soli-Demo in Frankfurt. In einem Soli-Statement auf indimedia.de ist zu lesen: Der gesellschaftliche Rechtsruck und die steigende Repression gegen linke und emanzipatorische Bewegungen zeigt sich auf aller Ebenen. Von der Aberkennung der Allgemeinnützigkeit linker Vereine bis zur Kriminalisierung linker Politik und der täglichen Skandalen linker Bullen und Militärs lässt sich eine Faschisierung der Gesellschaft erkennen. Deshalb ist heute radikale linke Politik umso wichtiger, um diesen Kräften etwas entgegenzusetzen. Angriffe auf linke Strukturen gehen uns alle an, denn es kann uns alle treffen. Naturgemäß gibt es innerhalb der Linken unterschiedliche Ansichten. Das ist unsere Stärke und das macht uns aus. Doch wenn es um Repressionen geht, sind wir immer alle gemeint und nur gemeinsam können wir uns schützen. Deshalb gilt innerhalb linker Strukturen keine Gerüchte, keine Distanzierung. Anna und Arthur halten das Maul. Italien, Frankreich, Spanien. Am 12. Juni durchsuchten vermummten bewaffneten Cops mehrere Häuser und das soziale Zentrum Benchivenga Occupato in Rom, Saint-Étienne und Almeria. 7 Personen wurden dabei verhaftet. 5 Genossinnen befinden sich nun immer noch in Untersuchungshaft, 2 unter Hausarrest. Die in Klammer Operation Bierstock wurde von der Staatsanwaltschaft Rom angeordnet. Die Repressionsbehörden geben damit an, eine vermeintliche terroristische Zelle verhaftet zu haben und fabulieren über vermeintliche Ziele, die aufständische, insurrektionalistische, anarchistische Bewegung weltweit zu reorganisieren. Wenn ihr den verhafteten Genossen schreiben wollt, könnt ihr das unter einer der 3 Adressen tun, die bisher veröffentlicht wurden. Diese sind bei der Webversion unserer Sendung zu finden. Berlin. Am 3. Juni 2020 wurde ein Räumungstitel für die Liebig 34 vom Gericht beschlossen. Das queer-feministische Hausprojekt ist nun räumungsbedroht. Zitat aus dem Blog liebig34.blogspot.de. Wegen der ganzen Kacke, die das Gericht verbreitet, sind wir heute Morgen nicht hingegangen und haben unseren eigenen Theaterprozess am Dorfplatz veranstaltet. Dessen Urteil lautet, die Bewohnerinnen der Liebig 34 werden bleiben. Dennoch ist es möglich, dass es einen Räumungsversuch ab jetzt geben könnte. Das heißt auch, wir als Kollektiv werden uns darauf vorbereiten und rufen alle Unterstützerinnen dazu auf, sich bereit zu halten und ihre Wut und Solidarität auf der Straße zu zeigen. Wir als Bewohnerinnen und Nutzerinnenkollektiv der Liebig 34 werden nicht aufgeben und das Haus keine kapitalistische Verwertung überlassen. Eine Sprecherin der Liebig 34 hierzu: Für euch ist es ein Urteil, für uns unser Leben. Ihr könnt euch euer Urteil sonst wohin stecken. Es haben bereits in mehreren Städte Soli-Aktionen für die Liebig stattgefunden. Weitere folgen sicherlich in Kürzen. Ja, in Berlin sind zurzeit auch weitere selbstverwaltete Projekte räumungsbedroht. Die Räumung des Kneipenkollektivs Syndikat wurde auf den 7. August festgesetzt. Der selbstverwaltete Jugendzentrum Potze erweitert auch seit Beginn letzten Jahres seine Räumung. In diesen rauen Zeiten, in denen die radikale Linke marginalisiert und schwach, ja fast ohnmächtig um Anschluss kämpft, sehen wir ganz akut eine ganze Reihe an emanzipatorischen, selbstverwalteten Räumen und Projekten in Gefahr. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als eine ganze Reihe an Orten linksradikaler Vernetzung, Organisierung und Zusammenkommens gegen die Gesamtscheiße. All diese Projekte sind ein Bild aus der Zukunft, eine Zukunft ohne Ellenbogen und Verwertungsdruck, ohne Survival of the Fittest oder Ausschluss der Schwächsten. All diese Projekte waren und sind Orte eines solidarischen, unkommerziellen, widerständigen und selbstverwalteten Miteinanders. Und nun droht viel dieser Orte in kürzester Zeit das aus. Das war ein Zitat aus dem Aufruf von Die Freundinnen der Selbstverwaltung. Diese rufen zu einer bundesweiten Demonstration zu wütenden Räumungsauftakt unter dem Motto Räumung, Abschiebung, Faschisierung, raus aus der Defensive am 1. August 2020 um 20 Uhr am Berlin-Herfurplatz an. Im Aufruf heißt es auch: Die Zeit wird knapp. Die Mittel scheinen begrenzt. Die Räumung des Syndikats soll den Auftakt eine ganze Reihe von Räumungen in Berlin bilden. Daher rufen wir alle, die sich nicht mit den herrschenden Verhältnissen abfinden wollen, dazu auf, am Samstag vor der angepeilten Räumung des Syndikats, am 1. August 2020 um 20 Uhr, zu einer wütenden und entschlossenen Demo zu versammeln. Kommt von überall organisiert und vorbereitet zur Demonstration, bildet Bezugsgruppen, bin transparenter mit. Achtet auf Ankündigung. Die Demo wird, was wir gemeinsam draus machen. Den Masterplan dazu gibt es nicht. Aber es ist Zeit, Neues auszuprobieren bzw. auf früher Bewährtes zurückzugreifen. Denn es lässt sich sagen, dass eine weitere Demo mit den Ohnmachterfahrungen Wanderkessel für uns keine Option sein kann. Sabotiert die herrschenden Verhältnisse. Für eine Stadt von unten, wir bleiben alle.
Die Zustände in den Geflüchtetenlagern an den europäischen Außengrenzen sind unerträglich. Mit der nahenden Ausbreitung von Covid-19 steht den Menschen vor Ort eine Katastrophe bevor. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Daher gilt es jetzt zu handeln. Informiere dich in deinen Netzwerken oder beispielsweise auf der Seite seebrücke.org/leave-no-one-behind über laufende Petitionen und Spendenaktionen und teile diese mit deinen Kontakten. Organisiert euch zum gemeinsamen E-Mail-Schreiben oder zum Transpi-Malen für das morgendliche Schlangenstehen am Bäcker und werdet selbst kreativ. Lasst uns gemeinsam eine solidarische Öffentlichkeit herstellen und den Druck gegenüber den politischen EntscheidungsträgerInnen erhöhen. Wir fordern die sofortige Evakuierung aller Geflüchteten-Camps. Solidarität hier, jetzt und überall, auch für Schutzsuchende auf der Flucht. Leave no one behind.
So, nun kommen wir auch schon zu unseren Terminen. Und zwar am Montagmorgen um 8.30 Uhr findet der erste Prozess wegen der Besetzung des Gilgenmattenwegs 28 während der Squatting Days im Oktober statt. Auf der Anklagebank vor dem Jugendgericht sitzen 6 Menschen. Der Prozess findet im Paulussaal, Dreisamstraße 3, statt. Es wird zur solidarischen Prozessbegleitung eingeladen und zum gemeinsamen Frühstücken vor Ort. Dann gibt es am Samstag, den 4. Juli 2020, eine Demo gegen Rassismus und Diskriminierung von der schwarzen Community in Freiburg. Start ist am Konzerthaus in Freiburg um 11 Uhr. Am 5. Juli um 15 Uhr findet eine Demo statt Nein zu Polizeigewalt. Und zwar vom Stühlinger Parkhaus. Ansonsten, wie immer, bei Problemen mit Polizei und Justiz könnt ihr euch an den Ermittlungsausschuss wenden, immer montags um 19 Uhr in der KTS Freiburg. Sprechstunden der Roten Hilfe Freiburg findet ihr auf deren Homepage. Und weitere Termine findet ihr auch auf tacker.fr. Ja, und so kommen wir schon wieder zum Ende unserer Sendung. Wir verabschieden uns. Auch schon, ihr könnt die Sendung nachhören über rdl.de, einfach Ausbruch suchen oder morgen Montag um 11 Uhr in der Wiederholungssendung auf 102,3 Megahertz. Ihr hörtet Ausbruch, die Antirepressionswelle, jeden vierten Sonntag im Monat, das nächste Mal wieder am 26. Juli um 21 Uhr hier auf Radio Dreieckland 102,3 Megahertz. Einen schönen Abend wünschen euch noch. Durch die Sendung begleitet haben euch Conny und Beate. Und lasst euch nicht erwischen.
Nachdem der türkische Präsident Erdogan Ende Februar 2020 aus machtpolitischen Gründen den EU-Türkei-Deal aussetzte und Menschen an die Grenze brachte, eskalierte die Welle von Rassismus und rechter Gewalt gegen Geflüchtete weiter. Hierbei fielen tödliche Schüsse durch EU-GrenzbeamtInnen am Grenzfluss Evros. Auch hier fand eine massenhafte wahllose Inhaftierung Schutzsuchender statt. Nun schürt die Regierung eine ablehnende Stimmung in der Bevölkerung mit Ängsten und begründet ihre migrationsfeindliche Politik zusätzlich mit Präventivmaßnahmen gegen die Pandemie. In den letzten Wochen wurde zudem vermehrt von illegalen Pushbacks der griechischen Küstenwache auf dem Weg zu den und inzwischen sogar von den griechischen Inseln berichtet. Eine gewaltvolle Bekämpfung von Protesten Geflüchteter in den griechischen Lagern sowie deren anschließende oft willkürliche Inhaftierung und Kriminalisierung ist fester, struktureller Bestandteil der menschenverachtenden Migrationspolitik der EU. Dieses allgemeine Vorgehen ist während der gegenwärtigen Pandemie wieder verstärkt zu beobachten. Bereits frühere Repressionsfälle gegen Protestierende zeigten, dass einzelne Personen beispielhaft verhaftet und angeklagt werden, oft vollkommen unabhängig von einer tatsächlichen Beteiligung an den Protesten. Damit soll jeglicher Protest in den Lagern gegen die katastrophale Situation verhindert werden. In den letzten Jahren wurden mehrfach Proteste von BewohnerInnen des Lagers Moria auf Lesbos gewaltsam niedergeschlagen und wie im Fall der Moria 35 monatelang ohne jegliche Beweise inhaftiert. Die Antwort der Kampagne You Can't Evict Solidarity auf die immer brutaler werdende Repressionspolitik ist eine Solidaritätskampagne. Diese schließt Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen Support von Gerichtsprozessen der Inhaftierenden ein. Solidarische Spenden können gerne auf folgendes Konto überwiesen werden: Rote Hilfe e.V., Ortsgruppe Hannover. IBAN DE 42 4306 0967 4007 23 83 57. Bei der GLS Bank, Verwendungszweck Can't Evict Solidarity.
Ich lieber tot.